Wir hören auf den Text für die heutige Bibelstunde aus dem 1. Korintherbrief im Kapitel 3, die Verse 1 bis 8. Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere aber, ich des Apollos, seid ihr nicht menschlich? Was ist denn Apollos und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr einem jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat Wachstum gegeben. So ist weder der, der pflanzt, etwas, noch der, der da begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und der begießt sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Wir beten. Jesus, hab du Dank jetzt für diese Stunde heute Abend. Hab Dank, dass wir die Zeit haben dürfen, uns freitreffen dürfen, um auf dein Wort zu hören. Hab Dank, dass dein Wort, auch egal wie alt es ist, auch 2000 Jahre, nichts an Gültigkeit, an Fundament verliert, was es uns zu sagen hat. Rüste du uns aus, schenk du uns offene Herzen, dass wir dein Wort aufnehmen. Sprich du zu jedem Einzelnen das in sein Herz hinein, was für ihn heute auch wichtig und dran ist. Segne du unseren lieben Bruder Rainer, schenk du ihm Vollmacht und Weisheit, uns dein Wort auszulegen. Hab Dank, Herr, segne diese Stunde, auch die, die von zu Hause mithören. Amen.
Ja, wir haben ein ungewöhnliches Thema, Unmündige in Christus oder aufgeblasene Milchbubis. Und es ist nicht so, dass ich dieses Thema und diesen Text gewählt habe, weil ich mir vorgestellt habe, wer wird wohl heute bei der Bibelstunde da sein. Da musste es unbedingt gesagt werden. Mir fiel die Formulierung im Englischen nicht mehr ein. Da gibt es eine Formulierung für den, den es betrifft. Für den, den es betrifft. Also das muss jeder für sich prüfen. Ich muss das auch prüfen, also es ist niemand Bestimmtes gesagt, aber es ist uns allen gesagt. Denn das sind harte Worte, die Paulus hier wählt, aber aus Liebe. Nun haben wir das natürliche Vorbild der Entwicklung eines Kindes. Ich habe das ja 5-mal hautnah erleben dürfen. Jetzt habe ich mal theoretisch nachgelesen, wie man diese Entwicklungsphasen kennzeichnen kann. Da gibt es ganz unterschiedliche Modelle. Die Freudianer, die kommen natürlich ständig mit der Sexualität. Das habe ich jetzt mal weggelassen. Aber ich habe jetzt mal 5 Entwicklungsphasen von einem Pädagogen oder Pädagogin übernommen. Die unterscheiden in der ersten Entwicklungsphase, also das Ziel ist ja immer, dass ein neugeborenes Kind erwachsen, mündig, tragfähig wird, selbstständig. Und das geschieht natürlich in Phasen. Ich meine, keiner von uns wird so sein wie das kleine Gnu oder der kleine, weiß ich nicht, Elefant oder was, die da rausplumpsen und gleich mit der Herde ziehen können. Also rein körperlich. Finde ich immer ganz erstaunlich. Da sitzen die Löwen und die Hyänen schon und lauern. Und da muss das Kleine wackelig auf den Beinen und nach kurzer Zeit zieht es mit. Ja, bei Menschen dauert es ein bisschen länger. Manfred Mössinger, der frühere Hausvater, hat gesagt, die Pubertät, also die letzte Phase des Erwachsenwerdens, geht bis 35 heute. Da hat er sicherlich recht, das liegt allerdings auch an den Helikoptereltern und am Hotel Mama. Ich denke an einen Geschwisterkreis, da war ich mal zu Hause eingeladen, Sie kennen es nicht, Sie wissen es nicht, Sie brauchen auch nicht nachdenken. Und dann hat der Bub mit 40, dem musste die Mutti noch das Bett machen. Da habe ich gedacht, oh weia. Also dem musst du mal was anders machen. Ne? Okay, lassen wir das. Also erste Entwicklungsphase bis 18, Symbiose. Das Kind hängt vollkommen wehrlos an der Mutter. Es ist also praktisch symbiotisch. Es ist eine Einheit mit der Mutter. Es ist auf die Mutter bezogen, es ist aber natürlich ein reiner Ich-Mensch. Wenn es Hunger hat, schreit es oder meldet sich irgendwie, sich unwohl fühlt. Also es geht immer nur ums Kind. Ist auch völlig normal in dem Alter. Zwischen 2 und 3 wird es ein bisschen selbstständiger. Dann kommt auch die Nein-Phase oder Trotzphase. Die haben wir jetzt bei unserem 22 Monate alten Enkel auch erlebt. Ist ein lieber Kerl, kommt ganz nach dem Opa, aber er hat auch andere Züge. Ich sage jetzt nicht von der Oma. Da hat er dann gesagt, nein. Also Nein- und Trotzphase, so Abgrenzungsphase. Dann kommt 4 und 5, dritte Entwicklungsphase. Jetzt gibt's mehrere Bezugspersonen. Ich habe nur so für mich gedacht, als ich das zusammengeschrieben habe, die beschreiben das natürlich viel ausführlicher, allein schon aus dieser Darstellung ergibt sich, dass man Kinder bis 3 eigentlich nicht in staatliche Obhut, wenn es nicht irgendwelche besonderen Gründe gibt, Vater Alkoholiker oder sonst was, dass das für die Entwicklung des Kindes, worüber jetzt die skandinavischen Länder, die machen ja wieder einen Schritt zurück, ernsthaft nachdenken und das auch umsetzen, dass das eigentlich gut ist. Bis 3 Jahren, vor allem die Mutter und dann die Eltern, also zu früh. Und dann stand da so nett, es weiß jetzt, also in der Phase zwischen 4 und 5, dass es nicht der Mittelpunkt der Welt ist. Da habe ich so gedacht, das wissen manche mit 60 noch nicht. Die Zahl der Narzissten und Egomanen ist ja her inzwischen. Es wird ja in der Bibel beschrieben. 2. Timotheus 3, als Endzeitkennzeichen. Ich bezogen, den Eltern ungehorsam, widerspenstig. Das ist auch die Generation davor. Ich bin ja schon aus der gepemperten Generation, 1964. Ich habe neulich einem Bruder geschrieben, ja, weißt du, das kann man der wohlstandsgepemperten Generation nicht zumuten. Und da sind wir schon. Aber unsere Lagen waren noch etwas weniger dick als heute, wohlstandsgepempert. Also sind nicht nur die schuldig, die so geworden sind oder dabei sind, so zu werden, sondern es ist auch eine Rückfrage an uns und die Generation vor uns. Dann zwischen 6 und 10 kommt es immer mehr auch zu Beziehungen außerhalb der Familie und dann kommt die Pubertät und die Jugendzeit zwischen 11 und 18. Ich habe schon gesagt, das ist also mutig angesetzt. Ist ja so, wenn es ans Wählen geht, dann sollten die Kinder ab 12 wählen dürfen. Übertreib jetzt mal, ja. Aber wenn sie im Strafverfahren stehen, dann sind die 25. noch, mit 25 noch entwicklungsgestört und zurückgeblieben. Ich finde das immer eine Diskrepanz, entweder oder. Also es geht heute länger, aber die sagen nun bis 18. Das ist eine ganz wichtige Phase. Die Kindheit geht zu Ende. Man löst sich vom Elternhaus. Es beginnt auch mit, man ist immer dagegen. Bis zum gewissen Alter ist der Vater, die Mutter das Größte. Ich erzähle jetzt nicht das Beispiel, was mein Sohn, wo er auch mal auftrumpfen wollte. Der eine sagte, ja, mein Vater hat aber das größte Auto in der Nachbarschaft, das war noch gar nicht hier. Und mein Vater verdient am meisten. Und unser armer, verzweifelter Sohn wollte seinen Vater auch irgendwie ganz nach vorne bringen. Und er sagte, na gut, ich sage es Ihnen doch, wir sind ja unter uns katholischen Ordensschwestern. Er sagt, aber mein Vater ist der Dickste. Er hat dann, ihm fiel halt in seiner Verzweiflung gar nichts ein, aber irgendwo muss doch mein Vater auch die Nummer 1 sein. Und ich glaube, er hat noch nicht verstanden, dass es nicht wirklich ein Prädikat war. Aber das ändert sich dann und das in der Pubertät kommt so eine Phase, da ist man dann immer anderer Meinung. Immer anderer Meinung. Also jedenfalls so war es bei mir. Schon mit 14 habe ich mich eigentlich kaum noch so das Innerste mit meinen Eltern geteilt. Und das ist ein Stück weit normal, man muss erwachsen werden. Später relativiert sich das wieder. Inzwischen mit knapp 60 erwischt man sich ja schon, dass man die Sätze sagt, die man von seinen Eltern eigentlich nicht mehr hören konnte. Sie kennen den Satz, solange du deine Füße unter meinen Tisch und solche Sätze, ja. Und das gab es bei uns früher nicht. Das, also jede Generation muss halt alles durchlaufen und kommt dann auch mit dem Lebensalter in gewisse Erfahrungen. Aber das, was wir festhalten wollen, weil das ja ein Vorbild ist, es geht zum mündig zum Erwachsenenwerden. Und genau so gibt es eine geistliche Entwicklung, die sollte eigentlich normal sein. Und genau so, wie es im natürlichen Bereich zurückgebliebene, steckengebliebene, Kranke gibt es das noch viel mehr vielleicht im geistlichen Bereich. Ich habe schon oft das Wort von Ströter zitiert, ist vielleicht ein bisschen überzogen, aber es bringt prägnant das Problem auf den Punkt, die meisten Christen sterben in den Windeln. Damit meint er nun nicht die Inkontinenz und andere Dinge, sondern geistlich. Geistlich. Bleiben unmündig, bleiben abhängig, sind nicht geübt im Wort der Wahrheit. Petrus spricht von Neugeborenen, wenn er in 1. Petrus 2,1 sagt, so legt nun alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede ab und seid begierig nach der vernünftig lauteren Milch wie ein neugeborenes Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil, zu eurer Rettung. Also der Auswirkung des Erlösten und der Rettetseins in der Veränderung, in der Umgestaltung. Also es gibt Neugeborene im Glauben und die brauchen von Umgang und von der Speise her etwas anderes. Ich kann ja so einem Bub oder so einem Mädchen nicht etwas vorsetzen, ein Schnitzel mit Pommes, ja. Es ist ja sowieso jetzt nicht so die vollwertigste Nahrung, aber ich sage nur, es geht gar nicht beim halbjahr alten Kind. So, es muss auch die Ansprache, der Umgang, die Eindrücke müssen altersentsprechend sein. Das ist übrigens, um das vorzunehmen, in der Gemeinde auch. Wir haben viel mehr Unbekehrte, als wir glauben. Wir haben religiös Angehauchte. Wir haben Neubekehrte, Kindlein, Jünglinge und Väter. Aber nicht immer die, die meinen, sie sind die Reifen. Denn das und geht ja gerade in diesem Text, dass die sich völlig falsch einschätzen. Johannes schreibt das bekannte Wort, wo er die Kinder, die Jünglinge, die jungen Erwachsenen und die Erwachsenen und Väter in Christo anspricht. 1. Johannes 2,12. Liebe Kinder, also achten Sie mal auf die Charakteristika, die der Geist Gottes den einzelnen Gruppen schwerpunktmäßig zuordnet. Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Und in Vers 14, 1. Johannes 2, ich habe euch geschrieben, denn ihr kennt den Vater. Also das, mir ist meine Schuld vergeben, ich gehöre dazu. Das ist so die, steht da im Mittelpunkt, ist eine wichtige, zentrale Botschaft. Die ist für uns auch noch wichtig, aber da dreht sich sehr viel darum. Die Freude auch am Heil. Bei den Jünglingen, das finden wir dann etwas später in Vers 13b, ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Und nochmal 14 am Ende. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Also mit der Jünglingschaft hört das ewige Fallen, Aufstehen auf. Ich könnte auch sagen, dass ständig in die Windel machen und gereinigt werden müssen. Es ist nicht so, dass ein Jüngling gar nicht mehr fällt, aber er fängt an, ein Sieges- und Überwinderleben zu führen. Ein Sieges- und Überwinderleben führt man nicht aus eigener Kraft, sondern indem Christus Raum gewinnt. Er fängt an, festere Schritte zu machen, mündiger zu werden. Und da werden noch die Väter genannt. Von den Vätern heißt es, ich meine, allein der Begriff Vater sagt ja schon, was es bedeutet. Es ist jemand, der sich nicht nur um sich kümmert, der Kraft, Kapazität und Vermögen hat, innerlich und äußerlich sich um andere, um eine Familie zu kümmern und der Nachkommen hat. Kinder. Im hebräischen Av, das ist ganz stark, woher man kommt, viel stärker als bei uns. Die Wurzel, aus was man kommt. Und jetzt vom Vater wird als Kindsein genannt. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Und das heißt dann gleich zweimal so. Ich schreibe euch Vätern, ihr kennt den, der von Anfang an ist. Also jetzt, ich weiß nicht, wo sie sich einsortieren. Es ist auch nicht immer so lupenrein. Es gibt ja Zwischenstufen und es gibt auch Rückschritte, Fortschritte. Es läuft ja nicht immer so linear, aber es gibt grundsätzlich oder sollte eine Entwicklung geben. Und das ist schon eine wichtige Erkenntnis. Dinner for One, da gibt es ja diesen Butler, der im Lauf der Zeit vollkommen betrunken wird, weil die Dame ihn immer wieder zum Mittrinken nötigt. Dann stolpert er über dieses Tigerfell. Und immer auf seine Rückfrage, wie er es diesmal machen soll, sagt ja die, ich die Dame, die Lady, the same procedures every year. The same procedures every year. Also wie immer. Und es gibt Gemeinden und es gibt Christen, da ist es the same procedures every year. Das ist ein Stillstand, der in Wirklichkeit ein Rückschritt ist. Da tut sich nichts. Es geht nicht voran. Und Gott gibt uns besondere Tage, wo wir über so etwas nachdenken können. Man muss sich nicht jeden Tag den Puls fühlen. Das ist nicht gesund im Glauben. Aber am Geburtstag, an Silvester, vielleicht beim Krankheitseinschnitt, beim Enkel oder Kind oder so. Wenn man mal zurückdenkt, was war jetzt eigentlich die letzten 5 oder 10 Jahre? Oder vielleicht auch mal selbstkritisch vor Gott im Lichte Gottes sagt, wie verläuft eigentlich mein Leben? Das gehört dazu, sich ins Licht stellen. Also ich habe schon gesagt, man kann Entwicklungsprobleme haben und diese Eltern möchte ich sehen, wenn der 6-Jährige noch nicht gehen kann, die nicht zum Arzt gehen oder der 6-Jährige noch nicht sprechen kann. Ich denke an ein befreundetes Paar, da hat der Bub sehr spät angefangen zu reden und die haben sich natürlich große Sorgen gemacht, ob da alles in Ordnung ist. Die anderen in seinem Alter haben nicht nur Wörter, schon ganze Sätze bald gesagt, da hat er noch ganz einfach so wie ein viel kleineres Kind, ja. Oder wir hatten einmal in der Nachbarschaft, auch nicht hier, ein Kind, das hat einen ganz, ganz seltenen Gendefekt gehabt, haben nur ein paar Menschen auf der Welt, ist nicht gewachsen. Also äußerlich nicht gewachsen. Geistige Entwicklung war auch etwas gehemmter, aber war ich fast normal. Aber da sucht man doch Hilfe. Da geht man doch zum Arzt, da geht man doch... Aber wie viele haben Probleme im geistlichen Leben und suchen keine Hilfe, suchen nicht den Arzt, haben sich daran gewöhnt, ja, sogar sich selber die Erklärung zurechtgelegt, im Maßstab mit den anderen bin ich gar nicht so schlecht und droben wird alles besser. Nun, natürlich leben wir aus dem Prinzip Hoffnung. Ich sage, wenn wir so sind, wie wir jetzt sind, dann sind wir gar nicht kompatibel mit der Welt Gottes. Aber es darf doch eine gewisse Entwicklung geben. Also, wenn jemand zu mir sagt, bleib der Alte, das ist eigentlich schlimm, weil der Alte ist schlimm. Der Alte ist schlimm, ich möchte gar nicht der Alte bleiben. Und mein Problem ist nicht so sehr, dass ich so bleiben will, sondern dass ich mich aus meiner Sicht viel zu wenig verändere. Geht es Ihnen auch manchmal so, dass Sie sagen, ich dachte eigentlich, das hätte ich schon hinter mir gelassen? Ja? Gut, Paulus stellt eine Diagnose aus Liebe. Er sagt, es gibt Leute, die sind bösartig und die entwickeln ihre Persönlichkeit, indem sie bei anderen immer das Negative und das Falsche und das müssen sie dann auch immer sagen. Sind ganz wichtig, aber warum? Sie mal fragen, warum ist mir das so wichtig, dass ich das immer sage? Die Welt dreht sich auch ohne, dass ich das sage, weiter. Es gibt Dinge, die man aus Liebe sagen kann. Neulich hatte ich ein Gespräch und dann sind wir da drauf gekommen, ein bisschen schwierige Familiensituation und wir hatten beide den Eindruck, sag nichts, bet einfach, sag nichts. Ist ja in der Familie immer schwierig. Aber dann gab es in der gleichen Familie zur gleichen Zeit ein ganz spezielles Problem und da haben wir gesagt, du machst dich schuldig, wenn du nichts sagst. Also das kann man nicht so, ja, aber es ist wichtig, sich ins Licht Gottes zu stellen. Man kann bei der Diagnose sich nicht genug Zeit lassen. Ich meine, ich weiß nicht, ob es das wirklich mal gab, aber als Beispiel, ein Arzt stellt zu schnell eine vermeintliche Krebserkrankung fest und es beginnt eine Chemotherapie mit katastrophalen Auswirkungen auf den Organismus und auf die Seele. Das ist schlimm, hä? Das ist ja schlimm. Ich meine, wenn man das falsche Bein amputiert, dann hat man wenigstens noch die richtige Diagnose gehabt, aber war auf der falschen Seite. Ist auch kein tiefer Trost, weil das andere Bein muss ja dann auch weg. Aber also wenn es völlig umsonst war. Und Geist ist auch wieder erstmal, wo stehe ich? Wo ist eigentlich das Problem? Ich mag nicht Menschen, die immer gleich die Lösung rausposaunen. Wobei ich selber zu vorschnell bin. Aber das ist ja dann was anderes, wenn es von mir kommt. Ja, und deswegen gehört zu einem geistlichen Zug, sich anderen erstmal anzuhören. Manche haben noch gar nicht verstanden, was der oder die sagen will, wissen aber schon ganz genau, dass es Quatsch ist. Das ist nicht gut. Es gibt auch sehr schwierige Fragen. Man muss nicht über alles reden und diskutieren. Aber es gibt sehr schwierige Fragen, da ist es gut, sich Zeit zu lassen. Das ist für mich oft ein Problem, weil ich so ungeduldig bin. Also die Therapie. Erst einmal bei grundsätzlichen Dingen in aller Ruhe am Wort mit Gebet prüfen. Nun, die Diagnose des Paulus bezüglich des geistlichen Zustands der Korinther lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Er sagt, ihr seid entwicklungsgestört, ihr seid zurückgeblieben, ihr seid nicht eurem Alter entsprechend. Bitte, es geht nicht um das natürliche Alter. Es gibt 70-jährige Neugeborene und Jünglinge und es gibt Brüder die und Schwestern, die sehr früh eine gewisse Reife halten. Ich denke an einen Bruder mit 35, einfach tot umgefallen. Dann schreibt man halt rein, Herzversagen. Was soll der Arzt sagen? Was kann nichts feststellen? Ja klar, wenn man tot ist, hat das Herz aufgehört zu schlagen. Und ich kannte ihn nicht so gut, aber ein anderer Bruder, der ihn gut kannte, sagte, du, der war einfach fertig. Also fertig nicht im Sinne körperlich, der war fertig. Den hat der Herr zu sich genommen. Der hatte eine ungewöhnliche Reife. Der war fertig. Also es war seine Diagnose, ob es stimmt, weiß ich nicht. Also aber die Korinther entwicklungsgestört zurückgeblieben, unmündig, fleischlich gesinnt. Und jetzt kommt der Knaller, dabei doch so stolz und aufgeblasen. Über ihren vermeintlich geistlichen Stand und ihre eingebildete Überlegenheit, vor allem an ihren reichlich vorhandenen Geistesgaben, haben sie gemeint, das ablesen zu können. Jakobus sagt schon, wisst ihr was? Ich sag's mit meinen Worten, ist ganz einfach. Wo harter Streit, Zank, Partei und Eifersucht sind, das sind Unweise, Unmündige, Kindlein. Das seid ihr noch ganz am Anfang. Es gibt ja Leute, die sagen, also wo ich hinkomme, erlebe ich beruflich schwierige Verhältnisse. Ja, habe ich schon gesagt, könnte es vielleicht auch an dir liegen, dass immer du die schwierigen Leute angeblich um dich her hast. Kann ja sein, aber es könnte auch gut sein, dass es an dir liegt. Warum hast du denn mit immer allen Krach und Probleme und Streit? Wer ist weis und verständig unter euch, erzeige aus dem guten Wandel seine Werke. Und kommen Sie mir bitte nicht damit. Das hätte ja mit der Gnade nichts zu tun. Doch das möchte ja die Gnade uns schenken. Einen sanften, friedvollen Lebensstil. Diametral meinem Naturell entgegen. Aber man darf wachsen, man darf reifen. Also insbesondere gab es die Menschenverherrlichung. Diese Seuche ist ja nirgend auszurotten. Auch in den christlichen Gemeinden nicht. Es ist wichtig, kleine Kinder, Neugeborene, hängen sich an jemanden, haben geistliche Väter und Mütter. Völlig normal. Identifizieren sich. Die ersten Jahre im Glauben hatte ich auch erst ein und dann so 2, 3, 4. Und da wurde dann auch Auseinandersetzung, Gespräche, wie was zu sehen oder zu handhaben ist. Ja, aber der sagt sowieso, sowieso. Dann war die Diskussion beendet. Das ist im gewissen Alter normal. Aber irgendwann muss man sich auch von dem lösen. Also wenn jemand immer nur als Argument hat, dass der oder jener mager noch so geistesvollmächtig sein, das sagt, ich habe mal zu einem gesagt, das ist kein Argument. Jetzt verlasst ihr auch noch die Väterlinie, habe ich gesagt. Was ist denn die Väterlinie? Wir wollten mal einer weiß machen, Römer 6, das ist die Lehre, dem Muster gesunder Worte und der Lehre, der wir übergeben sind, das ist das, was wir in unseren Kreisen, ich will jetzt das nicht näher beschreiben, gehört haben, sondern nein, das ist die Lehre des Wortes Gottes. Darum geht's, nicht wie wir es verstanden haben. Da muss man kritisch sein. Und das ist auch ein Zeichen der Mündigkeit. Also an wen haben sich gehängt? Die haben an den griechisch gebildeten, redegewandten Apollos sich gehängt. Andere haben gesagt, nee, der Petrus, der hat doch auch die Schlüsselgewalt bekommen, der war von Anfang an dabei. Und wir wissen auch schon, dass die den in der Kirchengeschichte mal besonders hochhalten werden, in der katholischen Kirche. Andere haben gesagt, wir sind super fromm, wir haben es gar nicht mit Menschen, wir sind Christusleute. Entweder haben sie den Herrn noch gekannt, persönlich, haben sich darauf was eingebildet, oder sie haben gesagt, wir brauchen überhaupt niemanden. Was brauchen wir Paulus, was brauchen wir Silas, was brauchen wir Apollos? Wir haben es direkt mit dem Herrn zu tun. Ich denke an eine Vorstellung vor 1000 Jahren hier. Damals war es noch üblich, dass jeder Einzelne sich vorgestellt hat, kurz, wo er herkommt, welche Gemeinschaft. Dann sagte ein Bruder, schon längst beim Herrn, Gemeinde, Der Herr und ich allein, habe ich gedacht. Der Herr und ich allein, also das ist keine Gemeinde, das ist keine Gemeinschaft. Du scheust die Korrektur. Solche Leute suchen entweder einen Kreis, wo sie die Dominanz sind und alle anderen unterdrücken und nichts zu sagen haben. Oder sie sagen, ich habe so tiefe Erkenntnisse und die anderen haben so komische Macken und kommen gar nicht ganz mit. Da bin ich am besten allein. Ich weiß, es gibt Diaspora-Situationen, da ist es manchmal schwer. Das ist so Spezialfälle ausgenommen. Aber wir brauchen alle die Korrektur einer Gemeinschaft. Fängt in der Ehe natürlich und geistlich schon an, wenn beide gläubig sind. Geht über den Hauskreis und Gemeinde. Das ist ein natürlicher Weg, wie man wächst, weil man auch einen Kopf runter tun muss. Ich habe schon manches Mal gesagt, weißt du was, dem fehlt eine Frau. Also nicht, weil er gerne eine hätte, das ist auch wichtig. Aber jemand, der sagt, so geht das nicht. Da gibt es den schönsten Familienkrach, also bei anderen, bei uns nicht. Aber im Innern denkt man dann doch, oh weia, ich glaube, das stimmt. Also, die haben gesagt, wir brauchen niemanden, wir haben es direkt mit Gott zu tun. Und dann gab es die Paulus-Leute. Und Paulus sagt, ja, bin ich für euch gekreuzigt? Seid ihr auf meinen Namen getauft? Also er sagt, wenn das über das Normale in der Entwicklungsphase eines geistlichen Kindes hinausgeht, dann ist das fleischlich, jemand auf ein Schild zu heben, jemand vor sich herzutragen. Es darf auch nicht sein, dass eine Gemeinde einen Namen eines Menschen trägt. Es ist das Werk des Herrn. Schon die Bezeichnung meine ist fehl am Platz. Wenn sie nicht die Identifikation, wie man sagt, das ist meine Firma, aber man meint, man ist mit Herz und Seele bei der Sache, ja, meine Firma, da werde ich doch wohl und so. Aber es gibt manchmal so ein Besitzanzeigen des meine, und dann habe ich schon manchmal gesagt, das ist nicht deine, das gehört dem Herrn. Und das ist nicht dein Werk, sondern unser Werk und das Herrn Werk. Also das ist sehr wichtig. Das ist natürlich alles, Sie müssen nicht überlegen. Ich komme an viele Orte, da müssen Sie nicht überlegen, was meint er da jetzt und so. Ich sage es nur so allgemein. Und dieses Besitzstandsdenken auch von Gründern, wo dann die nächste Generation unbedingt ran muss und die übernächste, egal ob sie geistlich ist oder nicht. Das sind alles so Dinge, die eigentlich ein Stück weit fleischlich und unmündig sind. Auch die Titelsucht. Tut mir leid, dass ich das anspreche, ich bin da gerade neulich so richtig drauf gestoßen. Ihr sollt niemand, weder im Himmel noch auf Erden, euren Vater noch Meister nennen. Jetzt können Sie selbst überlegen, wo das geschieht. Nichts gegen einen akademischen Titel oder Lukas nennt Krassiste Exzellenz, Theophilus, also wenn jemand, Herr Bundespräsident und so, das ist nicht gemeint. Es geht im geistlichen Bereich, wenn man sozusagen durch Titel geistliche Vollmacht und geistliche Überlegenheit und geistliche Herrschaft zementieren möchte. Das ist eben nicht nur einfach der Bruder sowieso, sondern das ist, jetzt nenne ich ganz bewusst nichts, sonst denken Sie wieder an irgendwas, ist unbiblisch. Es gibt eigentlich biblisch nur Bruder und Schwester. In der Gemeinde. Es gilt auch Ehre, wem Ehre gebührt. Aber nicht dieses sich an Menschen hängen. Also, fassen wir zusammen bei den Korinthern. Ich habe mir ein paar Worte aufgeschrieben. Aufgeblasen, eingebildet, Streitereien, unwürdiges Verhalten, keine Unordnung, Durcheinanderreden, Abwendung von den Mitarbeitern Gottes, Duldung falscher Mitarbeiter. Und jetzt keine klare Abgrenzung zur Welt, Betonung der Gaben, insbesondere der Glossolalie, also der Zungengabe. Und jetzt kommt eben der Knaller, bei all den Fehldingen fühlen sie sich haushoch allen anderen überlegen. Also wenn man die gefragt hätte, die Korinther, na wie sieht's bei euch aus? Tutti paletti. Bei uns kann sie dir noch eine Scheibe abschneiden. Mir sagte mal jemand, nicht auf uns bezogen, so etwas wie wir hier haben, war nicht La Höhe, gibt es wahrscheinlich auf der ganzen Welt nicht mehr. Oh wei, habe ich gedacht. Oh wei. Ich fragte mal einen anderen Bruder wegen bestimmter Lehransichten und Erkenntnisse und er glaubte, dass wir, also diese bestimmte Richtung, dass wir sozusagen der Gipfel sind. Da Da musst du nur mal ein bisschen Männer und Frauen Gottes in der Geschichte der Gemeinde lesen. Da sind wir so klein mit Hut. Ich sage das nicht, um uns irgendwie zu demütigen, sondern um realistisch mal ein Bild zu kriegen, was glauben wir eigentlich, wer wir sind. Und Gott sagt es aus Liebe. Er sagt, ich gebe alles für dich und du bist mit einbezogen, aber du musst realistisch sein. Ich kann keine aufgeblasenen, streitsüchtigen, rechthaberischen Leute brauchen. Und wenn du herrschen willst, lern dienen. Schlatter charakterisiert die Korinther so: Im Verhältnis zur Welt waren sie wohl Männer, aber in Christus erst noch Kinder. Also es ging um gestandene Geschäftsleute, gestanden in Geschäfts- und Berufswelt, aber in Dingen des Glaubens. Es gibt ja Leute, die kommen sehr spät zum Glauben. Das ist ja völlig normal. Das ist gar nicht gemeint. Das ist gemeint, Menschen, die der Zeit nach klarer stehen müssten. Und ich habe beobachtet, es gibt natürlich in den Gemeinden wichtige Dinge organisatorischer und äußerer Art. Ohne das würde nichts funktionieren. Ich meine, schön, dass hier geheizt ist, schön, dass hier gestuhlt ist, schön, dass wir ein Licht haben, schön, dass wir Tontechnik haben, schön, dass unsere Finanzen geordnet sind. Also es gibt so viele äußere organisatorische Dinge, die wir selbstverständlich hinnehmen, die sind wichtig. Aber mir ist aufgefallen, insbesondere Männer, die ihren Frauen in geistlicher Kompetenz nahestehen und diesen Mangel auch empfinden, was ja übrigens nicht schlimm ist, oft ist die Frau der reifere Teil, aber nachstehen, dass sie sich gern von diesem Kern des Geistlichen zum Rahmen, also vom Inhalt zum Äußeren bewegen. Die verlieren sich ganz im Bauen und Organisation und Finanzen. Das ist ihre Hochburg. Wenn es um inhaltliche Fragen kommt, kommt nichts. Aber wenn es um äußere Fragen kommt, dann melden sie sich ständig. Nochmal, es muss Menschen geben, die das machen. Aber das ist in der Entwicklung eines geistlichen Kindes zu einem Mann nicht das Wichtigste, dass wir immer mehr äußere Kompetenz gewinnen, sondern innere Kompetenz. Die Korinther standen in der Gefahr, wie Paulus im 2. Korintherbrief schreibt, die Gnade vergeblich zu empfangen. Es ist so berechtigt, das Urteil. Es ist hart, es tut weh. Gerade letzte Woche hat Gott mich auch gedemütigt. Ich hab schon geahnt, dass es so kommt. Ich wusste schon. Ich sage Ihnen nicht, um was es ging. Und ich habe mit Gott gerungen, ich habe gesagt, das könntest du mir wirklich ersparen. Ich weiß doch schon Bescheid, mach's doch anders. Und es kam der nächste Tag, es wurde noch schlimmer, wie ich es befürchtet habe. Oh, war das demütigend. Ich habe gesagt, Herr, ich hätte es nicht gebraucht. Antwort Gottes, doch, du hast gebraucht. Es ist nicht schön, aber dieses von Gott mal gerüttelt werden und in Frage gestellt werden, um mal wieder auf den Boden der Tatsache gebracht zu werden, ist eine tiefe Gnade. Ist eine tiefe Gnade. Nichts ist so schlimm als dieses aufgeblasene, streitsüchtige, herrschsüchtige Wesen in der Gemeinde. Und das war ich alles und bin es manchmal immer noch. Aber ich hoffe, dass es nicht systematisch so ist. Damit meine ich nicht, dass man einem Löwen jeden Zahn ziehen muss. Und er würde ja gern beißen, aber er kann nicht mehr. Man kann schon kämpfen wie ein Löwe, aber an den richtigen Stellen. An den richtigen Stellen. Nicht, wenn es um mich geht, sondern um die Sache des Herrn. Nicht, wenn ich vorne stehen möchte, sondern die Sache des Herrn. Paulus war ein Löwe. Aber persönlich konnte der einstecken bis zum Umfallen. Jetzt kommt das Wunder. Der Herr lässt jetzt mindestens vier Briefe an die Korinther durch Paulus schreiben. Zwei sind im Neuen Testament überliefert. Und er schreibt, eigentlich hätte er es in einem Satz sagen können, liebe Korinther, da ihr nun so aufgeblasen, eifersüchtig, streitsüchtig seid und so fleischlich und unmündig, auf Nimmerwiedersehen, bei euch ist Hopfen und Malz verloren. Tschüss. Um keine Gemeinde ringt und kämpft Paulus so. Wir hätten gesagt, ja, was soll das? Es gab schon vor 10, 15, 20 Jahren, warum macht ihr auf der langen Steinbauhöhe ihr müsst nur für die ganz, also ganz oben, das ist schon so eine Einteilung, die ich nicht teile, ja. Also es war so gemeint, so eine Art geistliche Elite. Den Rest ist doch sowieso, die laufen doch ganz anders. Weil man im Neuen Testament das nicht findet. Paulus sagt auch nicht, ihr Korinther, die ihr gar nicht richtig dazugehört. Er sagt, in Christo. Das ist ja ein Knaller. Unmündig in Christo. Fleischlich. Aber ihr seid im Herrn und alles hat der Herr euch zugesprochen. Und jetzt überlegt einmal, zu wem ihr gehört. Ihr seid durch den einen Geist zum einen Leib hinzugetauft. Werdet euch doch mal bewusst und lasst euch verändern, das schreibt er ihnen dann. Also er ringt und eifert sie. Er sagt in 2. Korinther 11, er eifert mit dem Eifer Gottes. Und im Korintherbrief sagt er auch etwas Ähnliches, und da hätten die Korinther sich auch einsortieren können, ihr müsstet ja der Zeit nach eigentlich Lehrer sein, aber ich konnte euch gar nicht richtig belehren, weil ihr könnt es nicht ertragen, ihr habt ungeübte Sinne. Ich musste wieder mit Milch kommen. Also Pfarrer Pfleiderer hat ja auch so eine Übertragung gemacht. Der hat geschrieben, ich sage es mal zunächst mal nach einer anderen Übersetzung. Seid ihr doch solche geworden, die der Milch bedürfen und nicht feste Nahrung. Denn jeder, der an der Milch teil hat, ist unerprobt im Wort der Gerechtigkeit, weil er noch unmündig ist. Für Erwachsene, für Gereifte dagegen ist die feste Nahrung Speise, die infolge ihrer Gewöhnung, also Umgang, und die sind gewohnt, das zu essen. Es muss auch gelehrt und gesagt werden. Ja, wenn es immer nur eine Milchsuppe gibt, dann kann man sich nicht dran gewöhnen. Und manche sagen, bei uns gibt es nicht mal eine Milchsuppe, da war ja noch Wort drin, bei uns ist Wassersuppe. Aber trotzdem kann eine Versammlung nicht sagen, naja, wir haben halt lauter Unmündige, dann machen wir halt, bleibt man halt immer bei der Milchsuppe. Nee, Gott wird dich fragen, wenn du in der Verantwortung vor der Gemeinde stehst, dann musst du doch weiterführen, dann muss es doch eine Herausforderung geben, ein Wachstum. Aber Paulus sagt den Hebräern im Hebräerbrief, für gereifte Erwachsene dagegen ist die feste Nahrung Speise, die infolge ihrer Gewöhnung ein geübtes Empfindungsvermögen haben, um Gutes wie auch Übles zu unterscheiden. Und jetzt Pfarrer Pfleiderer, Zielstrebigen, also geistlich Laufenden, aber gehört die feste Speise denen, die wegen ihres reiferen Zustands ein für allemal geübte Empfindungs- und Wahrnehmungssinne haben, zu durchgreifender Beurteilung sowohl dessen, was gut, als dessen, was böse ist. Darum wollen wir die Basics, die Anfangsgründe, die Stochoi, das ist ein Begriff, den man in der Chemie kennt, die Grundelemente verlassen. Was sind jetzt Grundelemente? Der Grund ist wichtig, aber man kann nicht immer am Grund stehen bleiben. Ich kenne Leute, die diskutieren im 8. Stockwerk, in diesem Bild gesprochen, da sage ich ja, wie sieht eigentlich euer Fundament aus? Wie sieht eigentlich euer Erdgeschoss aus? Ja, das wissen wir nicht. Aber diskutieren Wunder da oben. Nee, es muss schon von unten aufgebaut werden. Aber manche wollen überhaupt nicht über die Anfangsgründe hinaus. Wie gesagt, die müssen immer in der Gemeinde auch gelehrt und verkündigt werden. Und die müssen immer bewegt werden. Ich kann ja auch nicht in der Familie sagen, so, mein Ältester ist jetzt so alt, der Enkel ist aber 30 Jahre jünger, da hat der Enkel sich gefälligst nach dem 30 Jahre älteren Onkel zu richten. Punkt. Ist ja Quatsch. Einem jeden seinem Alter gemäß. Und so hat eine Gemeinde Brei, Milch, jetzt verlasse ich den Nahrungsbereich, weil ich irgendwie nicht mehr richtig weiß. Also jedenfalls, es wird festere Speise und es ist dann richtiges Schwarzbrot in die Tiefe gehend. Und wie unmündig und wie anfängerhaft ist dann jemand, wie ich es erlebt habe vor Jahren, da war eine mehr evangelistische Versammlung. Und dann sagt die in ihren Augen so gereifte Schwester am Ende, das war heute nicht für mich. Das hat mir nichts gebracht. Ich habe gedacht, so, du bist doch so reif. Wenn mein Enkel morgen seinen Bananenbrei oder was er da kriegt, das sage ich doch auch nicht, was machst denn du da? Da freue ich mich doch. Und so muss alles dargereicht werden. Es muss nicht immer in jeder Versammlung alles, es muss nicht jedes Mal Milch und bis hin zum Festen, zum Schwarzbrot, aber es muss im Lauf der Zeit. Und die, die eben gerade nicht dran sind, die dürfen sich freuen. Als ich in die ersten Versammlungen kam, nachdem ich als Atheist zum Glauben kam, da habe ich zum Teil nur Bahnhof verstanden. Das hat mich aber interessiert und angezogen. Ich habe nicht gesagt, ah, das ist ja bescheuert, 50% oder 80% verstehe ich gar nicht. Kann ich doch nicht erwarten. Ich bleibe mal beim Studium, ich kann mich doch nicht in Schlusssemester oder sonst so reinsetzen und bin Studienanfänger im Maschinenbau oder Elektrotechnik oder sonst irgendwas, Jura oder keine Ahnung, und sage, Herr Professor, so geht es aber nicht, ich verstehe nur Bahnhof, sprechen Sie bitte einfacher. Ja, der spricht jetzt eben für die, die schon so weit sind. Also das Argument, ich habe heute wenig verstanden, das ist ein zweischneidiges Schwert. Das zeigt auch auf dich. Es kann natürlich sein, dass sich einer in irgendwelchen Verzwirbelungen verloren hat und man sagt, was soll das? Aber manchmal ist es auch die Botschaft, ja, warum verstehst du das eigentlich nicht? Und warum bist du eigentlich nach 30, 40 Jahren immer noch an den gleichen Fragen? Mir erzählte einer, ja, da haben wir über den und den Bruder gesprochen. Und er ist immer am gleichen Problem. Das Problem ist wichtig und das Problem ist schwierig. Aber wenn ich 30, 40 Jahre keinen Schritt weiterkomme, ist doch traurig. Ihr müsstet der Zeit nach Lehrer sein. Also es gibt den Lehrer der Zeit nach und den Lehrer der Berufung nach, der Gabe nach. Aber der Zeit nach müsste jeder gewisse Anfangselemente, Grundelemente, die werden dann genannt, Buße, Glaube, Waschung, Taufe, Handauflegung, Gericht, verstehen und erklären können. Also jeder Christ muss eigentlich einem anderen Menschen erklären können, was Christsein bedeutet und so grundlegende Dinge. Da muss er nicht gleich einen Pastor rufen. Übrigens, da fängt schon an mit diesen Titeln, aber das ist ein Thema für sich. Das ist eben nicht nur Bruder, aber das ist ein Thema für sich. Ist alles im Lauf der Kirchengeschichte gekommen. Wir finden das in der Bibel nicht. Also das Weiterschreiten und die Lehrfähigkeit ist nicht nur das Hobby einiger weniger, besonders Berufener, die sich tiefer mit dem Wort beschäftigen, sondern die Schrift geht davon aus, dass das Normale ist. Also wir haben schon eine erste Antwort zur Frage, wie können jetzt eigentlich Unmündige zur Mündigkeit weitergeführt werden, indem eben auch Dinge verkündigt und gelehrt werden und man nicht immer nur bei den Anfangsgründen stehen bleibt. Ich denke an den alten Bruder, Dritte Reich erlebt und mir noch erzählt, wie er Göring gesehen hat mit seinen Stiefeln, knallerot und seinen Fantasieuniformen, die er sich da schneidern lassen hat. Auch ein gestandener Bruder, feiner Kerl. Und er sagte, ich bin jetzt 60 Jahre, ich will nicht sagen wo und in was für einer Gemeinde, und seit 60 Jahren höre ich, der Herr ist mein Hirte und der Herr ist für dich gestorben. Wunderbare Wahrheiten, aber er wird gern mal auch mehr hören. Steht ja noch mehr in der Bibel. Das ist gemeint. Weiterschreiten, auch über die Anfangsgründe hinaus. Also das Ziel ist die Mündigkeit. Es geht aus Liebe, dass Paulus ihnen reinen Wein einschenkt und sagt, das ist schrecklich in den Augen Gottes, euer aufgeblasenes, eingebildetes, stolzes Wesen. Und es hindert euch, wirklich fruchtbar zu werden und voranzukommen. Und ihr steht nicht nur euch selbst im Weg, sondern auch anderen, die mit euch zu tun haben. Ich habe Ist- und Sollzustand prägnant zusammengefasst. Ist immer zuerst, soll, so wie sein soll. Unmündige in Christo sollen zu Mündigen in Christo werden, Kindlein zu Erwachsenen, ja Vätern. Solche, die Werke des Fleisches haben, zu solchen, die die Frucht des Geistes durch die Gnade des Herrn bringen. Solche, die nur Milch der Anfangsgründe verstehen, sollen fähig werden, feste Wortspeise. Von der Ich-Bezogenheit zum Christus, du zum Nächsten. Neulich sagte eine Ehefrau, ich dachte, Wahnsinn. Aber die hat es glaubhaft gesagt, ich bin doch hauptsächlich da in der Ehe, damit mein Mann geistlich wachsen kann. Und er sagt das Gleiche. Boah, was für ein Eheverständnis. Habe ich gedacht, Mensch, also. Vom Ich zum Du, zum Christus Du und damit zum Nächsten. Es geht ja gar nicht um mich, dass ich auf meine Kosten komme. dass ich das habe, was ich brauche. Ich weiß, ich weiß ja, wie man da drin hängen kann und wie sehr wir doch abhängig sind von vielem. Aber es ist gut, wenn der Herr sagt, da geht's eigentlich lang. Unreif zu Reifen, Fleischliche zu Geistlichen, Unkundige zu Wissenden, Belehrung Brauchende zu Selbstlehr und Dienstwegen. Dann noch als letzten Punkt, ohne Urteilsfähigkeit zur Urteilsfähigkeit. Also ein Erwachsener kann Dinge beurteilen. Ach, ich laust ja der Affe, was die Leute alles für Böcke drehen bei Betrügern, was die alles glauben. Ja? Und so gibt es das im Geistlichen auch. Jetzt geht vielleicht dem einen oder anderen immer die Stelle rum, aber wir sollen doch werden wie die Kindlein. Aber da ist gemeint Kindlein im Umgang mit dem Bösen. Und Kindlein, wie Kinder vertrauen. Kinder haben ein Urvertrauen, kleine Kinder in Vater und Mutter. Das ist gemeint, aber nicht, dass wir im Denken Unmündige sein sollen. Kindlein, also die nicht zwei und zwei zusammenbekommen, sondern da sollen wir reifen und wachsen. Am Verstand, sagt Paulus, 1. Korinther 14, Vers 20, aber werdet Erwachsene. Wir kommen zum dritten Punkt und der geht relativ schnell. Ja, wie kommen wir jetzt vom Ist zum Soll? Dahinter verbirgt sich ja auch die Frage, wie gehen wir mit unmündigen oder gar fleischlichen Christen um? Und da sage ich, da hilft nur eins, Heiligungspredigten, draufhauen, peitschen. Stimmt's? Eben nicht. Es ändert niemand. Wir dressieren nur fromme Affen. Je nach Intelligenzquotient und Adaptionsvermögen haben Leute sehr schnell erkannt, wie sie sich in den Gruppen konform verhalten müssen. Und bei den Frommen gelten besondere Konformitätsregeln. Ich will auf manches zum Lachen nicht eingehen. Das will aber Gott nicht. Gott will das Herz. Ich sage nicht, dass alles Äußere völlig egal ist. Aber Gott will das Herz. Und Gott verändert das Herz. Und das Herz kann ich auch nicht verändern, indem ich sage, es sieht ziemlich finster in mir aus, aber jetzt reiße ich mir am Riemen. Also der Sinn heute Abend ist nicht, dass ich sage, oh weia, ich glaube, da bin ich auch noch ziemlich am Anfang. Aber jetzt, ab 19. Jänner 2023, da mache ich mich auf den Weg. Jüngling, ach, das lasse ich gleich aus, ich werde gleich erwachsen. Geht nicht. Also der erste Schritt ist die Standortbestimmung. Ich habe ja meine Luise im Auto und die Luise sagt mir, wo es lang geht, mein Navigationsgerät. Und die Luise sagt auch manchmal, du bist falsch gefahren. Dann haue ich auch nicht auf den Kasten drauf und sage, was bildest du dir eigentlich ein? Ich fahre, wo ich will. Sondern ich bin meiner Luise dankbar, dass sie mich auf einen Fehlweg hinweist und nicht aus falsch verstandener Liebe sagt, ja, das, so kann man auch fahren, da ist auch schön, können auch ein anderes Ziel wählen. Ein Arzt muss auch reinen Wein einschenken oder ein Anwalt, wenn die Situation so ist, wie sie ist, dann muss man erstmal, die Diagnose muss klar sein. Klar im Lichte Gottes. Klare Sache, klare Sprache. Aber natürlich mit Weisheit. Lasst euch zurechtbringen. Wenn jemand sagt, ich bin schon ganz recht, heute habe ich von jemandem gelesen, war kein Christ, im Großen und Ganzen wäre schon okay, habe ich gedacht, oh ja, das würde ich vor Gott nicht wagen zu sagen. Im Großen und Ganzen bin ich schon okay, kannst eigentlich mit mir zufrieden sein. Ein paar Marken habe ich noch, aber im Vergleich zu den anderen. Erster Schritt, schonungslose Diagnose, Standortbestimmung. Wo bin ich? Zielbestimmung, wo soll ich hin? Wie geht das? Zweiter Schritt, nicht nur feststellen, ich bin nicht da, wo ich sein sollte, sondern ich will auch anders werden. Jetzt müssen Sie sagen, das ist doch dasselbe. Nein, das ist nicht dasselbe. Es gibt genügend weniger gestandene Christen, aber ältere Christen, die resigniert haben und nicht mehr der Heiligung nachjagen. Die sich arrangiert haben, so bin ich halt und das wird sich auch in dieser Welt nicht mehr ändern und das ist im gewissen Sinn eine Leugnung der Kraft Christi, die uns verändern kann. Man glaubt an die Weltvollendung, man glaubt an die Berufung der Gemeinde und Israels, aber im eigenen Leben, da ist selbst Gott hoffnungslos. Droben wird's besser. Das sagt die Schrift nirgend. Also erster Schritt, die schonungslose Diagnose. Zweiter Schritt, es muss anders werden. Und dann kommt der dritte Schritt, es ist fast der wichtigste, aber er braucht die ersten beiden, da ist die Bankrotterklärung. Ich kann es nicht. Ich bleibe der Alte. Je mehr ich es mir vornehme, desto mehr scheitere ich. Luther ist es ja am Anfang seines Glaubenslebens, also er war schon Mönch, aber noch nicht ins Evangelium durchgebrochen. Und je mehr er sich mühte, desto mehr spürte er die Ketten. Sein Beichtvater Staupitz hat erzählt, er ging aus dem Beichtstuhl raus und dann schoss ihm irgendein Gedankenkopf. Er ist sofort wieder umgedreht und hat, ich habe gerade immer wieder gesündigt. Er hat verzweifelt versucht, er hat sich kasteit auf dem Boden neben dem Bett geschlafen. Er hat gekämpft, aber er hat immer mehr nur die Ketten gespürt, ich kann es nicht. Und wenn ich feststelle, ich bin nicht so, wie ich sein sollte, es soll aber anders werden, dann ist es eine Gnade, wenn ich an Einzelnen, aber auch ganz generell erlebe, ich kann mich weder erlösen, und ich konnte mich nicht erlösen, ich kann mich auch nicht heiligen und ich kann mich auch nicht vollenden. Aber der Herr kann's. Und das ist dann Gott auf den Fahrersitz lassen. Ach, das ist manchmal eine Diskussion, wer fahren darf. Haben Sie den Herrn auch schon in den Kofferraum gesperrt? Bei manchen muss er ja dahin, weil die fahren so dicht auf und benehmen sich im Straßenverkehr derart, dass Jesus das nicht mit angucken kann. Bei manchen darf er auf die Rücksitzbank, manche sind schon geistlich weiter, da darf er vorne hin. Aber wer lässt ihn schon an Steuer? Nee, das Ruder muss ich in der Hand haben. Und Gebete sind dann Handlungsanweisungen. Also folgendermaßen könnte das laufen. Bitte mach. Und dann kommt aber schon ganz genau wie. Wir alle ringen damit. Aber je älter wir werden, desto mehr dürfen wir doch lernen, ach Herr, aus so und so vielen Situationen und Erfahrungen weiß ich, fahr du. Früher war ich so wild aufs Fahren, auch im Ausland. Und jetzt merke ich immer erstmal, in was für Schwierigkeiten du kommen kannst rechtlich, wenn was passiert. Inzwischen sage ich, ach, nimm doch du den Mietwagen. Fahr du. Herr, ich fahr besser. Und alle, die mit mir zu tun haben, fahren besser, wenn du am Steuer sitzt. Also ich brauche dich in dem Sinn kämpfen, wenn Paulus sagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, dass ich selber kämpfe, sondern dass ich meinen Bankrott erkläre. Und dass ich sage, Herr, ich vermag's nicht, aber bei dir ist neues Leben möglich. Und das ist eben ein wichtiger Punkt. Ich muss nicht der Alte bleiben, auch mit 86 nicht, auch mit 74 nicht, auch mit 16 nicht. Veränderung ist möglich. Wenn Sie das nicht glauben, dann wäre ja jedes weitere Leben, also jetzt übertrieben gesagt, sinnlos. Kein Millimeter weiterkommen. Also 60 Jahre Moral- und Heiligungspredigten verändern nichts, sie dressieren. Paulus sagt, die Herrlichkeit anschauen, werden wir verwandelt. Das heißt, wir dürfen herabspiegeln, lebens- und lehrmäßig, wie Gott ist. Und das öffnet unser Herz und das verändert uns und das prägt uns um. Das Wort hat Kraft, das hat gestalterische Kraft. Das Wort hat mich, ich bereite gerade eine Bibelarbeit bei einem CVJM vor und die haben mir das Thema gesetzt, das Wort Gottes lebt. Und da erzähle ich am Anfang, wie ich zum Glauben gekommen bin. Ich habe als Atheist angefangen, die Bibel zu lesen und 20 Minuten später war ich ein Gottesfürchtiger und habe geweint und mich vor Gott gebeugt und entschuldigt. Von Jesus wusste ich noch gar nichts. Das Wort hat Kraft, aber nicht nur zum Leben zu führen, sondern auch Leben umzugestalten, zu verändern. Glauben Sie das? Kann Gott uns neu machen? Und deswegen muss dieser Herr angeschaut werden. Ich will schließen mit 2. Korinther 13, wo Paulus sagt, im Übrigen, Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen. Oh wei. In so konkreten Situationen, da sage ich eher, Herr, lass es doch. Freu dich, dass du zurechtgestutzt wirst. Oh. Und Gott hat einen langen Atem. Im Übrigen, Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermahnen, seid gleichgesinnt, haltet Frieden und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. 2. Korinther 13, Vers 11. Wir beten. Ja, Vater, wir danken dir, dass du so liebevoll und so zart und so sanftmütig und voller Huld bist, aber in dieser deiner Liebe kannst du auch sehr deutlich werden und sehr hart werden, aber eben immer aus Liebe, weil du nicht willst, dass wir unser Leben, unsere Zeit vertrödeln, weil du nicht willst, dass wir nicht vorankommen, dass wir nicht zielgemäß leben, weil du nicht willst, dass wir unser Leben, unsere Zeit vertrödeln und gar noch in die falsche Richtung gehen, kein Segen sind, sondern ein Unsegen, kein Friedensstifter, sondern ein Unruheherd, keiner, der positiv ist, sondern einer, der nörgelt und stänkert und quertreibt. Und nun danke, wo du uns das immer wieder aufzeigst. Es fällt uns nicht leicht. Wir wollen so gern vor dir etwas darstellen. Wir wollen so gern vor dir etwas bringen. Wir wollen so gern besser sein wie die anderen, und doch sind wir es nicht. Danke für deine Gnade und deine Huld. Und danke, dass es in deiner Welt so wunderbar anders ist und dass es bei uns wunderbar anders werden darf durch deine Freundlichkeit. Amen.